SR Kultur. Religion und Welt.
Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Sarah Sasso. Am kommenden Mittwoch, da begeht die evangelische Kirche den Feiertag Buß- und Bettag. Und bei diesem Tag geht es darum, im Gebet vor Gott zu treten, um mit ihm über Versagen, Schuld, Versäumnisse und Fehlentscheidungen zu sprechen. Die ARD sendet am Buß- und Bettag einen Fernsehgottesdienst. Der kommt dann aus Pirmasens und Thema ist in diesem Jahr sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Eine der Personen, die diesen Gottesdienst mitgestalten wird, ist Nancy Janz. Sie ist Sprecherin der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD. Frau Janz, wieso haben Sie sich denn dazu entschieden, diesen ARD-Gottesdienst am Buß- und Bettag mitzugestalten? Haben Sie denn noch einen Bezug zu Glaube und Kirche?
Ja, für mich tatsächlich ist Glaube und Kirche einfach auch wichtig, auch in meiner eher suchenden Haltung. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin die klassische Gottesdienstgängerin, aber für mich ist Spiritualität und Glauben einfach sehr wichtig und deswegen habe ich natürlich auch gern diese Anfrage angenommen, diesen Gottesdienst mitzugestalten, um eben gerade aus betroffenen Perspektive auch nochmal auf Liturgie, auf die Texte zu schauen, wie kann das gestaltet werden, damit Betroffene sich eben auch angesprochen fühlen.
Wie schwierig ist das denn überhaupt für Sie mit einer sehr persönlichen Sache, mit einer sehr persönlichen Geschichte, die ja Ihr ganzes Leben prägt, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich so zu engagieren in dieser betroffenen Vertretung?
Naja, für mich ist das, ich kann einfach ein Stück weit wirksam sein. Also ich bin eben nicht nur Opfer und ich bin Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und ich bin noch viel mehr. Also es gibt viele Perspektiven, die ich einnehmen kann, Expertise, die ich habe. Und ich habe mich dafür entschieden, im Beteiligungsforum mitzuarbeiten und von innen heraus in Kirche wirksam zu sein und auch meiner Geschichte damit sozusagen auch eine Wirksamkeit zu geben. Und das ist an der Stelle einfach befriedigend, würde ich mal sagen.
Jetzt hat man Sie gebeten, diesen Gottesdienst am Mittwoch mitzugestalten. Wie haben Sie sich denn mit den Organisatorinnen und Organisatoren darauf vorbereitet? Worum ging es denn in Ihren Gesprächen?
Also tatsächlich wird dieser Gottesdienst schon fast ein Jahr vorbereitet und wir haben erstmal von Anfang an überlegt, wie wollen wir dieses Thema überhaupt setzen, was braucht es, wie sind eigentlich Rolle und Haltung, wer sind eigentlich Akteure, was soll unsere Botschaft sein, was stellen wir in den Vordergrund. Und uns allen war eigentlich klar, wir wollen jetzt keinen Gottesdienst machen, in dem alles, ich sag mal, wunderbar und schön hinterher ist und irgendwie auf das Thema sexualisierte Gewalt ein Pflästerchen geklebt wird und dann gehen wir einfach weiter, sondern wir wollen genau in den Mittelpunkt stellen, dass es Zerwürfnisse mit Kirche gibt, dass es Zerrissenheit gibt im Glauben, dass es Zweifel gibt und dass das alles eben Platz hat und auch, dass die Verantwortung eben auch bei Institutionen Kirche liegt und da einfach auch versagt hat. Also es ist Buß- und Bettag, also auch das Versagen von Kirche wird sehr deutlich benannt und muss auch sehr deutlich benannt werden.
Die Evangelische Kirche der Pfalz organisiert ja diesen Gottesdienst zum Buß- und Bettag. Die Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, die hat in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst von ganz besonderen Erfahrungen gesprochen, die sie dann ja auch mit im Austausch mit Ihnen gemacht hat. Es habe ja ihren Blick auch erweitert, also zum Beispiel auch das Vater Unser zu beten für Sie beziehungsweise Betroffene ja auch oder für manche gar nicht geht. Ist das so eine Reaktion, die Sie denn auch erreichen wollen? Also dass die Menschen tatsächlich auf eine andere Art und Weise an das Thema rangehen und drüber nachdenken?
Genau, es geht vor allen Dingen um Sensibilisierung und unsere liebgewonnenen Rituale, die wir einfach in der Kirche haben, dass die auch ein Stück weit hinterfragt werden. Und Sie haben es jetzt selber gerade gesagt, das Vaterunser ist für viele Betroffene einfach sehr, sehr schwer zu beten. Also für viele ist einfach die Ansprache Vater schwierig, kann ich persönlich für mich eben auch sagen, da ich auch im häuslichen Kontext sexualisierte Gewalt durch meinen Vater auch erlebt habe. Und diese Ansprache Vater macht in der Regel schon immer auch eine Verbindung zu dem Kern oder zu dem, was man eben auch erlebt hat. Die Frage nach Vergebung der Schuld. Wer vergibt eigentlich wem im Vater unser? Wer ist da angesprochen und kann ich eigentlich freien Mutes beten, auch ich vergebe meinen Schuldigern? Das sind einfach Fragen, die auftauchen. Und wenn es einfach eher so ein ritualisiertes Gebet ist, was wir einfach von klein auf gelernt haben, dann denken wir vielleicht gar nicht mehr so darüber nach, was eigentlich die Wirkung gerade auf Betroffene ist.
Der Gottesdienst dann in Pirmasens, freuen Sie sich da auch drauf oder ja, denken Sie so Augen zu und durch?
Nein, überhaupt nicht Augen zu und durch. Wir haben jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Vorbereitungsphase gehabt, in denen wir immer wieder hin und her überlegt haben, wie können wir es gut machen, wo müssen wir noch nachfeilen. Aber ich freue mich total, dass wir das so gemeinsam diesen Weg gegangen sind. Ich glaube, das war einfach das Wunderbarste, diesen Weg zu diesem Gottesdienst vorzubereiten. Und jetzt ist es eigentlich Gottesdienst feiern und gemeinsam feiern, was wir uns gedacht haben und zu schauen, wie geht es denn jetzt eigentlich praktisch, was wir uns alles theoretisch überlegt haben und Texte geschrieben haben und so. Also ich freue mich.
Gut, zu sehen sein wird der Fernsehgottesdienst zum Buß- und Bettag dann am kommenden Mittwoch um 20 Uhr, um 10 Uhr in der ARD. Und Nancy Janz ist Sprecherin der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD, ist mit dabei. Vielen Dank, Frau Janz.
Sehr gern.
Es gibt Fernsehsendungen in der ARD, die gehören einfach dazu zum Programm und das schon seit Jahren. Ach was, Jahrzehnten. Klar, auf Platz 1 ist die Tagesschau. Und dann kommt direkt dahinter das Wort zum Sonntag. Die christliche Sendereihe wird seit dem 8. Mai 1954 in der ARD ausgestrahlt, direkt samstags nach den Tagesthemen. Ein Grund zu feiern, berichtet Anna Giordano.
Rund 120 Gäste aus Kirche und Medien feierten in der Münchner Markuskirche das Wort zum Sonntag. Unter ihnen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er sprach von einer ökumenischen Erfolgsgeschichte.
Woche für Woche verfolgen mehr als 1 Million Zuschauer das Wort zum Sonntag. Und so viele Menschen brächten selbst der Kölner und der Berliner Dom über Jahre bei weitem nicht zusammen.
Das Wort zum Sonntag läuft seit 1954 im ersten deutschen Fernsehen abwechselnd mit katholischen und evangelischen Sprecherinnen und Sprechern. Jede Woche ein nachdenklicher Blick auf aktuelle Ereignisse aus christlicher Perspektive. Und so lässt sich im Rückblick das Weltgeschehen anhand tausender Worte zum Sonntag gut nachverfolgen. Ob die Mondlandung 1969, kommentiert von Gerhard Isermann.
Schlechte Zeit also für Poeten. Schlechte Zeit auch für Theologen, die noch immer Gott hinter den Sternen vermuten und nicht dort, wo die Menschen sind.
Der Mauerfall 1989, kommentiert von Bischof Martin Kruse.
Es ist wie ein Wunder, sagen viele. Die Türen haben sich geöffnet nach 28 Jahren. Man kann hindurchgehen und kann wieder zurückkehren. Gott sei Dank.
Oder der Deutschlandbesuch von Benedikt XVI. Im Jahr 2011.
Verehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, in wenigen Tagen werde ich zu meiner Reise nach Deutschland aufbrechen und ich freue mich schon darauf.
Ausgefallen ist die Sendung in all den Jahren nur ein einziges Mal und zwar gleich am Anfang. Wegen eines Kabelbruchs musste die Erstausstrahlung vom 1. auf den 8. Mai 1954 verschoben werden. Verändert hat sich seitdem einiges. Sprecherinnen waren beim Wort zum Sonntag ab 1957 zugelassen. Noch einmal 10 Jahre später folgten die ersten Ausstrahlungen in Farbe. Die Länge hat sich von anfangs 10 Minuten auf heute knapp 4 verkürzt. Aber noch immer wirft das Wort zum Sonntag gesellschaftliche und ethische Fragen auf. Und zwar in einer sorgsamen Sprache, so Bundespräsident Steinmeier wörtlich.
Das können wir heute in einer Zeit, in der wir eine zunehmende Verrohung der Sprache nicht nur in den sogenannten sozialen Medien erleben, das können wir gar nicht hoch genug schätzen. Eine Demokratie braucht Debatten. Aber wir müssen diese Debatten mit Respekt vor dem anderen führen. Wenn wir diesen Respekt nicht bewahren, gefährdet das nicht einfach nur Sprachkultur, sondern letztlich Demokratie selbst.
Die neu gewählte Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fers, ergänzte, mit dem Wort zum Sonntag seien immer Trost, Hoffnung und Segen verbunden. Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx betonte, jeder kenne das Format, dadurch habe es für ganz Deutschland etwas Verbindendes. Nun müsse man es schaffen, so die ARD-Programmdirektorin Christine Strobel, das Wort zum Sonntag auch in die digitale Welt zu übersetzen.
Aber das macht mir keine Sorge, weil wenn man sich diese Veränderung anschaut, ich meine, wir haben es zum Farbbild geschafft, Frauen dürfen das Wort zum Sonntag sprechen, der Osten ist dazu gekommen, also dann werden wir auch die digitale Welt noch schaffen.
Wenn es nach ihr ginge, so Strobel, bleibe das Wort zum Sonntag noch mindestens weitere 70 Jahre im Programm.
Der Kölner Dom, die Frauenkirche in Dresden oder auch die Ludwigskirche hier in Saarbrücken. Deutschland ist bekannt für seine Fülle an christlichen Bauten. Seit dem Jahr 380 nach Christus ist das Christentum hier bei uns Staatsreligion. Und das sind mehr als 1600 Jahre. Das erste Land, das das Christentum zu seiner Staatsreligion machte, machte es aber schon vor mehr als 1700 Jahren, Armenien. In dem kleinen Land im südlichen Kaukasus wurde jetzt erst vor wenigen Wochen eine sensationelle Entdeckung gemacht. Die Überreste der ältesten Kirche des Landes. SR-Kulturreporterin Jana Bohlmann war für uns vor Ort und hat die Archäologen besucht.
Das Institut für Archäologie der Armenischen Akademie der Wissenschaften mitten in Jerewan. Hier forscht der leitende Archäologe Mkedich Sardarian. Sein Büro im zweiten Stock, vollgestellt mit Büchern bis unter die Decke. Bevor er von dem Sensationsfund erzählt, aber erstmal eine schlechte Nachricht.
Momentan sieht man dort absolut gar nichts.
Der Grund, die Überreste der bislang ältesten entdeckten Kirche Armeniens wurden wieder eingebuddelt, zum Schutz vor der Witterung im Winter. Aber von vorne. Seit 4 Jahren schon forschen ein armenisches und ein deutsches Team aus Wissenschaftlern von der Universität Münster in der antiken Stadt Artashat, ungefähr 1 Stunde südlich von der Hauptstadt Jerewan entfernt, gelegen nahe der türkischen Grenze. Vor wenigen Wochen stand dann fest, dort auf dem Hügel 17, wie er von den Wissenschaftlern genannt wird, stand tatsächlich mal eine Kirche, und zwar schon im 4. Jahrhundert. Damit ist sie die bislang älteste entdeckte Kirche in der armenischen Geschichte.
An octagonal structure with 4 exedras.
Es ist ein achteckiger Baukörper mit 4 Exedren, also kleinen Räumen, und mit 8 Säulen in der Mitte, die den zentralen Teil der Konstruktion gehalten haben. Die Architektur ist sehr interessant und nicht gerade typisch für frühmittelalterliche armenische Kirchen. Parallelen dazu findet man im östlichen Mittelmeerraum. Und vielleicht war die Bauweise der Kirche von dieser Architektur beeinflusst.
Nur wenige Jahrzehnte vor dem Bau der Kirche, um 314, erklärte der damalige König von Armenien das Christentum zur Staatsreligion. Anhand der entdeckten Überreste, Wänden und Böden konnten die Wissenschaftler auch die Größe bestimmen. Über 1000 Quadratmeter. Die Forscher sind sich außerdem sicher, dass die Kirche noch im gleichen Jahrhundert durch ein Feuer zerstört wurde. In den Überresten wurden Holzteile und Spuren von Asche gefunden. Die werden momentan noch ausgewertet.
The samples were taken from the floor.
Die Proben wurden aus dem Boden entnommen und wir hoffen, dass wir bald das genaue Datum der Zerstörung herausfinden. Dafür kommt ziemlich viel in Frage. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Kirche im Jahr 369 zerstört wurde, als Artaxat von der iranischen Armee unter König Sapur II. Angegriffen wurde.
Bei dem Projekt in der antiken Stadt ist auch der wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktorand der Archäologie, Haik Gulamirian, mit dabei. Er erinnert sich noch gut an die Arbeit vor Ort.
Wir haben jeden Tag von 7 bis 20 Uhr gearbeitet. Zuerst haben wir mit den Ausgrabungen angefangen. Dazu gehört auch, alles zu dokumentieren. Nach den Ausgrabungsarbeiten haben wir die Fundstücke gesäubert und alles ausgemessen und auf unseren Tablets in unserer gemeinsamen Datenbank dokumentiert.
Bis spätabends haben Haig Gulamirian und seine Kollegen während der Ausgrabungsarbeiten im September dann ihre Funde ausgewertet.
Wir haben ziemlich viele Ziegel gefunden. Das ist wohl der Hauptfund aus diesem Jahr. Aber auch unheimlich viele Nägel aus Eisen und Keramik. Zwar nicht sehr viel, aber doch einiges, was uns bei der Forschung weiterhilft.
Die harte Arbeit an der Ausgrabungsstätte hat sich gelohnt. Damit tragen die Forscher einen wichtigen Teil zur christlichen Geschichte des Landes bei. Und die Euphorie ist bei Leiter Mykadic Sardarian deutlich spürbar.
We are flying.
Wir sind überglücklich. Und nicht nur wir, sondern auch unsere deutschen Kollegen, weil es wirklich ein einzigartiger Fund ist.
And we are happy with that.
Und wenn alles gut geht, wird die Ausgrabungsstätte dann im nächsten Jahr auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet.
Aus Armenien war das Jana Bohlmann. Dort hat man die Überreste einer uralten Kirche gefunden. Das war Religion und Welt hier auf SR Kultur. Ich bin Sarah Sasso und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.